Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und damit kommt ein gewaltiger, wie soll man sagen, Akustikwechsel, meine Damen und Herren. Sie werden es vielleicht, wenn Sie zu Hause sind oder unterwegs, hören, an der Art und Weise, wie Sie uns empfangen. Wir sind heute, ich kann gar nicht sagen draußen, wir sind nicht im Studio, wir sind nicht weit, Stockwerk höher gegangen, runtergegangen, in unserem Funkhaus, in einem wunderschönen Saal, in dem normalerweise nachgedacht wird über das Programm und das besprochen wird. Da senden wir heute den Sonntagsspaziergang und das hat einen ganz besonderen Grund. Der Deutschlandfunk als Körperschaft Deutschland Radio hat heute die Türen geöffnet für unser Publikum, für die Hörerinnen und Hörer. Man kann hierher ins Funkhaus nach Köln kommen. Seit 11 Uhr sind die Türen offen und noch bis 18 Uhr. Und kann uns, unseren Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen über die Schultern schauen, wie Programm gemacht wird und das eine oder andere Interessante eben erfahren, wie wir hier im Radio, speziell wir hier im Deutschlandfunk und mit unseren Schwestersendern Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, wie wir das so machen. Also wenn Sie sich noch auf den Weg machen wollen, können Sie noch und Sie können den Sonntagsspaziergang sozusagen live miterleben. Heute aus Anlass 25 Jahre Deutschlandradio, ein Vierteljahrhundert ist es schon her, dass diese Körperschaft so in dieser Form existiert und gegründet wurde. Und, das müssen wir auch sagen, es sind genau auch 25 Jahre, dass es den Sonntagsspaziergang in dieser Form gibt. Ich meine manchmal, ich komme da nicht mehr zu mir, ist auch ein Vierteljahrhundert, jeden Sonntag, macht es aber uns als Machern einen ähnlichen und gleichen Spaß, Sie nach Deutschland und durch die ganze Welt eben mitzunehmen. Am 5.6.1994 haben wir begonnen und seither liefern wir, so hoffen wir, interessante und auch anspruchsvolle Reportagen, auch Abenteuer und Erlebnisse zu Ihnen nach Hause. Heute aber, und Daniela Wiesler ist bewährterweise an meiner Seite, heute haben wir was ganz anderes vor.
Genau, wir haben Sie, Andreas Stopp, 25 Jahre und 1400 Mal, habe ich mal gerechnet, mitgenommen zu den spannendsten, eindrücklichsten, bewegendsten Orten rund um die Welt. Und heute beim Jubiläum und zum Tag der offenen Tür drehen wir den Spieß mal um. Heute sind Sie, unsere Hörerinnen und Hörer sind heute die Reporter. Wir haben Sie gefragt nach Reiseerlebnissen der ganz besonderen Art, Dinge, die Sie bewegt haben unterwegs und die vielleicht auch Ihr Leben verändert haben. Und einige der vielen Menschen, die uns geschrieben haben, die uns angerufen haben, haben wir eingeladen heute zu uns hier ins Gläserne Studio im Deutschlandfunk. Zum Beispiel werden Sie uns gleich erzählen, was Sie erlebt haben während der Fahrradreise auf dem Balkan, bei Grenzerfahrungen in Nordamerika oder bei Begegnungen an der Nordseeküste, die das ganze Leben auf den Kopf gestellt haben. Was das bedeutet, das werden wir gleich erfahren.
Und wie Sie es gewohnt und gewöhnt sind, im Sonntagsspaziergang gibt es immer auch Musik und es soll immer Musik sein, die Sie so nicht hören oder womöglich auch noch nicht gehört haben. Wir freuen uns sehr, unsere erste Band, Antigua heißt sie. Ich stelle die Ihnen gleich dann noch im Einzelnen vor. Antigua bringt uns den Titel Astronauta und da geht es um, wie soll man sagen, um die Vogelperspektive des Menschen auf die Erde. Astronauta, das Reflektieren über die Welt im Allgemeinen und dann im besten Fall auch zu sehen, wie so ein Erdball eigentlich glücklich auch ohne Grenzen funktionieren kann. Willkommen beim Sonntagsspaziergang, heute besondere Ausgabe. Sie, meine Damen und Herren, stehen im Mittelpunkt. Astronauta.
Da sua voz me leva pra um caminho assim tão gostoso. Vejo a vida diferente com você ao meu lado. Am Himmelszelt verbirgt sich eine Welt, die meine Gedanken nährt und durchfährt. Ich lieg auf dem Gras, schau nach oben durch ein Fernglas ins Universum. Und warum bin ich hier und nicht anderswo? Wo sind wir? Wie weit reicht die Zeit in die Ewigkeit? Existe outro mundo num lugar atrás das nuvens. O céu me fascina, me ilumina. Okay. Aconteceu que perdi o chão e as asas me levaram para um universo eterno. Eu sou um astronauta sem medo da distância. Vou de planeta em planeta, sigo a Via Láctea. Falo, danço num doce balanço. Ich fliege in meiner Seifenblase durch die Nacht. Hab das Licht in der Milchstraße angemacht. Olhe para o céu e de repente aconteceu que perdi o chão e as asas me levaram para um universo eterno. Eu sou um astronauta sem medo da distância. Vou de planeta em planeta, sigo a Via Láctea. Paro, danço num doce balanço. Existe um outro mundo num lugar atrás das nuvens. Céu me fascina, me ilumina.
Der Titel Astronauta von Antigua. Sie hören, meine Damen und Herren, zu Hause hier das Publikum. Wir haben einen gefüllten Saal, also seien Sie nicht überrascht, dass es sich heute im Sonntagsspaziergang anders anhört. Die Stimme, die Sie gehört haben, gehört Elsa Johanna Mohr. Sie ist Teil, vielleicht auch Chefin, der Gruppe. Wie kommt es, dass selbst ungeübte Ohren ein wenig brasilianische Rhythmen in Ihrem Lied hören?
Das kommt, weil ich in Brasilien gelebt habe, mit 16 schon für ein Jahr und insgesamt jetzt über mein Leben hinweg 1,5 Jahre. Und ich habe Portugiesisch studiert in der Uni und singe ganz viel auf Brasilianisch.
Brasilianisch, und das kommt auch sehr gut an, wenngleich das Portugiesische nicht die einzige Sprache ist. Sie sind ja sehr, wie sagt man, polyglott unterwegs.
Ja, das stimmt. Wir haben auch Spanisch dabei, Englisch, Französisch und tatsächlich auch viel Deutsch.
Mhm. Stellen Sie uns gerade ganz kurz die Namen Ihrer Musiker vor, wobei man ja sagen muss, das sind alles Vollblutmusiker, also studierte Menschen.
Genau.
Und die haben Musik studiert.
Ja, genau. Wir sind alle studierte Musiker, wir haben alle Jazz tatsächlich studiert. Und wir haben einmal den José Díaz de León an der Gitarre und am Gesang, dann den Stefan Berger am Kontrabass und manchmal auch am Gesang und den Frank Brempel an der Geige.
Im Prinzip sind Sie in Köln zu Hause und das ist auch der Ort, wo Ihre CD dann jetzt bald vorgestellt wird. Ich glaube Ende Oktober, am 24. Oktober. Die heißt dann auch Astronauta. Haben Sie das geschrieben?
Genau, das ist mein Lied, Astronauta, tatsächlich.
Astronauta.
Genau, Astronauta. Und am 24. Oktober, wer kommen mag, im Urania-Theater in Köln gibt es unser CD-Release. Wir haben gerade ein Debütalbum rausgebracht und freuen uns sehr, das heute präsentieren zu können.
Ja. Schön, dass Sie da sind, dass Sie bei uns sind und wir werden Sie gleich dann nochmal hören. Und vielleicht auch das, Daniela Wiesler, müssen wir dazu sagen, wir haben ein bisschen engen Raum und es ist eine Live-Veranstaltung und unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Technik legen natürlich größten Wert darauf, dass es auch übertragungstechnisch alles gut klappt. Es kann schon mal ein bisschen klappern wahrscheinlich, wenn die Mikrofone dann hin und her getauscht werden. Vielen Dank, Elsa Johanna Mohr. Daniela Wiesler, erster Gast.
Genau, der erste Hörer, der zu uns hier zu Gast gekommen ist ins gläserne Studio, ist Ulrich Hackel aus Kottgeisering in Bayern. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Sie sind vor 2 Jahren nach Athen gereist. Davon haben Sie uns geschrieben. Dann haben wir Sie eingeladen. Sie sind nach Athen gereist. Und zwar zum größten Teil mit dem Zug und dem Fahrrad. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2017 hat die Documenta auch in Athen stattgefunden. Und ich versuche eigentlich immer diese großen Kunstausstellungen anzusehen, wollte aber eben explizit nicht mit dem Flugzeug dort praktisch für ein Wochenende anreisen.
Und ganz ökologisch korrekt.
Genau, ökologisch korrekt, aber auch den Weg dorthin anders da wahrnehmen und da ist Zug und Fahrrad eigentlich eine optimale Kombination.
Und während viele heutzutage mit dem E-Bike durch die Gegend surren, hatten Sie eine ganz andere Ausstattung?
Genau, ich habe einen alten, lederbezogenen Pappkoffer dabei, einen Rucksack und ein Torpedo-Dreigangrad aus den 60er Jahren.
Zeigen Sie mal den Koffer, den Sie mit hatten. Das ist wirklich wahnsinnig. Also ein uralter Lederkoffer, der schon ganz abgeranzt ist und abgestoßen an den Ecken. Auch wahnsinnig schwer auf dem Fahrrad, oder?
Ja, aber es ist einfach, man muss genug Luft drin haben und dann geht das eigentlich alles gut.
Wie haben die Leute auf Sie reagiert, als Sie mit dieser Retro-Ausstattung unterwegs waren?
Für viele Leute war das genau der Aufhänger, irgendwie in Kontakt zu kommen. sonst kommen die Deutschen immer mit Hightech-Ausrüstung und das wollte ich eben oder habe ich nicht gemacht absichtlich und damit bin ich auch oft angesprochen worden. Also viele Leute haben über das Fahrrad oder über, ja, dass man eben keine Funktionskleidung anhatte, einfach Kontakt gesucht. Man ist relativ leicht mit den Leuten in Kontakt gekommen und das war eigentlich sehr schönes Erlebnis.
Sie haben die Menschen sehr intensiv wahrgenommen, sind durch verschiedene Länder gefahren. Was war Ihr Lieblingsland von dem Kontakt mit den Menschen?
Das jetzige Nordmazedonien war extrem freundlich. Also die Leute in Skopje oder drumherum fand ich beeindruckend offen, beeindruckend freundlich. Das war Serbien war so eher noch ein bisschen klaustrophobisch, aber dann hat es so nach Süden wirklich aufgemacht. Griechenland war natürlich auch toll.
Wie lange waren Sie unterwegs?
Insgesamt einen Monat. Sind sozusagen, ja, ich habe 1000 Kilometer Rad, 3300 Zug, 600 Fähre, insgesamt fast 5000 Kilometer.
Wahnsinn. Was macht dieses lange Unterwegssein, langsame Unterwegssein mit dem Rad mit Ihnen?
Man kommt sehr, sehr weit weg aus dem Alltagsleben. Also man ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, zu organisieren, wo man ein Hotel findet, wo man was zu essen findet. Man ist komplett weg aus der Geschäftigkeit, aus dem Alltagsleben. Man kann sich sozusagen komplett auskoppeln. Das ist sehr schön. Ja.
War dann der Weg das Ziel oder war dann auch schön, mal irgendwann in Athen bei der Documenta anzukommen?
In Athen war dann die Documenta oder die Kunstausstellung wirklich nur noch sekundär, muss man sagen. Das ist, Athen ist eine fantastische Stadt und die meisten kennen es eben immer nur im Hochsommer, wo ich mir vorstellen kann, dass es sehr anstrengend ist, aber ich war so im Frühjahr und es war fantastisch. Also es war wirklich ein Erlebnis, dort eine Woche zu sein, mit dem Fahrrad auch dann unterwegs in der Stadt zu sein und so, war wirklich sehr schön.
Haben Sie schon einen Plan für die nächste Reise?
Nein.
Herzlichen Dank, Ulrich Hacke hat es uns erzählt von seiner Radreise nach Athen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Und, also wer weiß heutzutage noch, was eine Torpedo-Dreigangschaltung ist? Ich glaube, die 17-Jährigen können damit gar nichts mehr anfangen. Und das wollen wir auch nochmal dazu sagen. Ulrich Hacke ist heute deswegen Gast, weil er uns auf unsere Aufrufe hin sich gemeldet hat. Wir hatten Sie in den vergangenen Ausgaben des Sonntagsspaziergangs eben gefragt, was haben Sie denn an besonderen Reiseerlebnissen gehabt? Was hat Sie geprägt auf vielleicht einer Ihrer Reise? Und da hat er sich gemeldet und dadurch hatten wir die Gelegenheit, ihn heute einzuladen und ihm und auch allen anderen, die Sie heute noch hören werden, meine Damen und Herren, danke dafür, dass Sie den Weg aus ganz Deutschland heute hierher zum Tag der offenen Tür in den Deutschlandfunk gefunden haben. Danke. Ja, wir bleiben ein bisschen, Daniela Wiesler, beim Fahrradfahren und die Gäste, die jetzt hier auf der Bühne bei uns stehen, deren Abenteuer könnte man überschreiben: Ich wollte nur ein bisschen Fahrrad fahren. Und die Zuschauer hier wissen schon, was draus geworden ist, denn die drei stehen zu dritt hier. Wir erzählen die Geschichte von Anfang an. Claudia Bird und Paul Bird. Und dann gibt es noch einen kleinen Stöpsel, der heißt?
Ella Bird.
Ella. Habt ihr das richtig verstanden? Ella, 6 Jahre. Zu dir kommen wir gleich. Schön, dass du auf jeden Fall mit bist. Claudia, erzählen Sie uns. Sie sind schon ein paar Jahre her, 2010 war es, von Glückstadt aus den Nordseeküstenradweg lang geradelt. Wo führt der überall entlang?
Der Nordseeküstenradweg führt durch 6 europäische Länder. Ich bin in Deutschland gestartet und dann geht er durch Dänemark, Schweden, Norwegen. Und wenn man dann noch weiter will, kann man nach Schottland übersetzen, England und die Niederlande, also immer an der Nordsee entlang.
Und los sind Sie damals so ein bisschen so im Familienverband? Ich glaube, Ihre Mutter war mit und Schwester oder Nichte?
Genau, die waren mit. Also wir sind zu viert losgefahren, aber es war schon klar, die werden sich so nach und nach verabschieden. Also ich war so der Hauptradler und habe die ein bisschen mitgenommen. Und dann irgendwann war ich nur noch alleine übrig, war aber auch so gedacht, wie gesagt. Und dann habe ich mein Abenteuer dann alleine gesucht.
Und wie ist das, wenn man alleine den ganzen Tag so vor sich hin radelt, dürstet es einem dann nicht danach, dass man auch mal dann reden kann mit den anderen vielleicht? Oder sind Sie gerne alleine unterwegs gewesen, zumindest zu dieser Zeit?
Das ist eigentlich auf so einem fairen Radweg gar nicht so, dass man immer alleine ist, weil es sind ja noch viele andere Radfahrer mit denselben Zielen, aber ganz unterschiedlichen Geschichten und Hintergründen unterwegs. Und insofern, man konnte immer jemanden treffen, der auch was Interessantes zu erzählen hatte. aber auch dazwischen mal alleine zu sein, das ist für mich auch okay. Mhm. Also das war eine gute Mischung aus beiden.
Aber an der dänischen Westküste, da war es dann soweit. Und da haben Sie jemanden getroffen, von dem Sie noch gar nicht wussten, dass der heute mit Ihnen auf der Bühne steht. Erzählen Sie uns, wie das gewesen ist, diese Begegnung.
Ja, ich bin abends, ich war mit dem Zelt unterwegs, da war meine Schwester auch noch mit dabei. Wir haben auf dem Campingplatz eingecheckt. Und da stand ein sehr ordentlich gepacktes Fahrrad vor der Rezeption. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, das ist auch ein deutscher Radler, das sieht so ordentlich aus. Und bin dann rein, um uns einzuchecken. Und da stand dann noch jemand. Und da stellte sich heraus, das ist aber ein englischer Radler. Also die sind scheinbar auch sehr ordentlich beim Fahrradbepacken. Und dann haben wir uns unterhalten, abends zusammen Bierchen getrunken. Und dann haben wir Paul Bird kennengelernt auf der Reise.
Der steht heute neben Ihnen. Herzlich willkommen. Weiß nicht, ob Sie Deutsche alles verstehen?
Do you understand all the German? As I understand the story, then I can understand what's being said. But normally I struggle very much to understand Deutsch.
Mein Mann versteht zwar, weil er natürlich die Geschichte sehr gut kennt, aber so alles versteht er noch nicht.
So, aber da haben Sie sich zum ersten Mal begegnet. Sie sagen, super, der Mensch ist Deutscher, der käme für mich in Frage. Dann sind Sie aber wieder auseinandergegangen.
Na, also das Deutsche war keine Voraussetzung. außerdem habe ich da noch gar nichts Böses gedacht. Dann sind wir alleine dann separat weitergefahren. Ich war ja, wie gesagt, mit meiner Schwester noch unterwegs. Und das war nett, eine Begegnung wie viele auf dem Nordseeküstenradweg. Aber dann war ich alleine unterwegs, beziehungsweise mit einem anderen Radler. Und dann haben wir Paul irgendwann wieder eingeholt.
Mhm. Ja. Wo war das dann, wo Sie ihn wieder getroffen haben? Das war ja nicht geplant. Sie haben sich nicht verabredet.
Nee, wir haben uns nicht verabredet. Wir waren dann mittlerweile in Schweden angekommen. Und der stand da an der Bushaltestelle, hat ein Päuschen gemacht. Und dann habe ich gesagt, hallo Paul, wir kennen uns doch vom Campingplatz.
Und dann sind Sie zusammengeradelt ab diesem Moment?
Ja, genau. Dann sind wir weiter zusammengefahren. Und das ist dann auch für den Rest der Reise. Ich habe 2 Monate Zeit mir eingeplant dafür, so geblieben. Und bis heute.
Ja, der Rest der Reise ist zu einer gemeinsamen Familie dann geworden mit der kleinen Ella, die Sie heute mitgebracht haben, mit zwei blonden Zöpfchen. Gerade noch die Frage, muss man sich sehr mögen, muss man sich wirklich sehr, sehr mögen, wenn man zusammen Rad fährt und dann auch noch so lange Strecken?
Auf jeden Fall.
Das hat keinen Sinn.
Nee, sonst ist das, glaube ich, entspannter, wenn man das alleine macht. Man muss irgendwie einen gleichen Rhythmus haben. Ich bin auch eine Zeit noch mit einem anderen Radler unterwegs gewesen. Der wollte aber vor dem Mittagessen schon 30 Kilometer geradelt haben. Das war mir nichts. Und dann war das bei uns, hat es besser gepasst.
In welchem Moment wussten Sie denn dann erst nach der Reise oder schon während der Reise, wir bleiben da doch zusammen?
Also so einen Moment gab es da nicht, aber der Reiserhythmus hat sehr gut gepasst und irgendwie lässt sich das auch so aufs Leben übertragen und das hat sich einfach so entwickelt.
Sie haben ein kleines Accessoire mitgebracht und wenn ich das richtig sehe, Sie werden es uns erklären, es ist ein kleiner Teekessel. Hat Paul Ihnen dort einen ordentlichen britischen Tee gekocht?
Einen schwedischen oder besser.
Ist ein Swedish Teapot.
Ja, genau, das ist ein schwedischer Teekessel. Den haben wir heute mitgebracht, weil der eigentlich ein Symbol für die Möglichkeit ist, die Freiheit, die man auf dem Fahrrad hat, überall anzuhalten, überall sich einen schönen Kaffee zu kochen oder auch ein Abendessen. Das ist nur ein Teil von so einem Camping-Kochset. Und erinnert uns an schöne Tassen Kaffee auf einem Steg an einem einsamen See oder Halte in irgendwelchen zerklüfteten Buchten, wo man dann einfach nach Lust und Laune eine schöne Zeit verbringen konnte.
Paul, erinnern Sie sich noch an den Ort an der Nordseeküste, wo Sie wussten, das ist Ihre Frau? Do you remember the place on the trip when you thought, oh, that's the one I want to marry?
Oh, I don't think there was a point. It's just a gradual increase in this feeling. The whole time and it's still increasing now. Everything gets better and better.
Also es wird immer doller. Es gab keinen konkreten Ort. Es war wie bei Ihnen auch genauso. Es kam so langsam und es wird immer mehr.
Kurz noch, fahren Sie zu dritt auch Fahrrad oder haben Sie ein Familienvan?
Wir haben gar kein Auto. Wir leben in einer tollen Autostadt in Oldenburg in Norddeutschland und wir trainieren gerade mit Ella, die jetzt auch schon ganz viele Kilometer fahren kann, weil wir natürlich auch gerne zu dritt in Zukunft lange Fahrradreisen machen möchten.
Sie drei bekommen von uns einen herzlichen Applaus, dass Sie aus Oldenburg gekommen sind und viel Spaß weiter. viel Freude und viel Spaß beim Fahrradfahren. Danke, Paul. Danke, Claudia. Und danke, Ella. Wir hören Musik von Tom Down. Zu dem ist viel zu sagen. Das werden wir dann gleich tun. Lassen wir aber sein Instrument auf uns wirken. Es ist eine irisch-keltische Harfe. Jetzt mit einer Komposition aus dem 18. Jahrhundert. Oh, Carolyn heißt die Princess Royal and Funny Power. Müssen wir nicht übersetzen. Tom Down mit seiner Harfe im Sonntagsspaziergang live vom Tag der offenen Tür im Deutschlandfunk.
Tom Down an der Harfe und er wird uns später im zweiten Teil auch noch ein bisschen erzählen, wie das eigentlich ist, so ein Instrument zu spielen. Aber jetzt ist schon unser nächster Hörer da, er ist aus Berlin hier für uns ins Kölner Funkhaus gekommen. Heiko Höwert aus Berlin. Herr Höwert, Sie waren vor 2 Monaten erst unterwegs, nicht zum Fahrradfahren mal, sondern zum Wandern im Staat Washington. Der legendäre Pacific Crest Trail hatte es Ihnen angetan. Ist das Wandern dort zu vergleichen mit dem Wandern hier in der Eifel oder im Harz?
Also ich bin eigentlich gar kein Wanderer, sondern auch mehr Fahrradfahrer. Es war mehr geschuldet einer Freundin der Zeit und sie hat einen großen schwarzen Hund und der wollte mit oder der sollte mit. Wir haben zwar auch für Fahrrad so einen kleinen Korb für den Hund, aber sie wollte den Hund mitnehmen und sie wollte insbesondere etwas machen ohne Autoverkehr. Wirklich mal raus in die Natur und da kam letztendlich nur eine große Wanderung in Frage und ich habe mich darauf eingelassen, weil ich viel gelesen und gehört hatte und weil ich dachte, ich bin immer noch jung genug, um es zu versuchen, um eben zu laufen, weil es ist eine Herausforderung, weil es war klar, dass wir 7 Tage unterwegs sein würden, ohne jegliche Zivilisation, also wo wir auch alles an Gepäck mitnehmen mussten. Das war die Herausforderung.
Das heißt, Sie haben dort immer auch gezeltet, einfach Ihr Lager aufgeschlagen?
Genauso, alles, also alles mitgenommen an Gepäck, wir mussten also sehr, sehr gut und genau planen und dann das Lager in der aufgeschlagen, wo es gerade passte oder wo man eben auch nicht mehr konnte.
Und das war richtige Wildnis dort?
Das nennt sich auch Wilderness in den USA und dieser Höhenwanderweg, der geht eben wirklich oben auf dem Grat in aller Regel lang und es ist richtige Wildnis. Also man hört nichts mehr, bis auf Flugzeuge, aber sonst, man ist wirklich mittendrin. Ich will auch gar nicht wissen, was passiert, wenn man dort irgendwie einen Unfall hat.
Oder Tiere? Haben Sie Tiere erlebt?
Tiere erlebt und egal wie anstrengend es war, das gilt auch für den Hund, wenn wir lange gelaufen sind, die kleinen Erdhörnchen wurden immer noch gejagt bis zum Schluss. Wir haben Bären zwar nicht gesehen, aber durchaus gehört. Also auch wenn wir dann nachts gezeltet haben und es dann sehr, sehr still ist, die Augen sind quasi ausgeschaltet, man hört es dann und man denkt so, was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott, das war doch ein Bär. Wo sind unsere Essenssachen? Und man erlebt es dann eben sehr, sehr intensiv.
Das heißt, Sie müssen auch gut aufpassen. Sie müssen Ihr Essen in abschließbaren Behältern unterbringen. Und haben Sie sonst noch Vorsichtsmaßnahmen getroffen?
Nö, eigentlich nicht. Also gutes Schuhwerk letztendlich. Und sie hatte so einen Bärensack gehabt, wo wir dann die Lebensmittel hatten. Aber wenn man dann eben auch gekocht hat, das Kochgeschirr, und man konnte es eben nicht abwaschen, es muss halt irgendwo bleiben und es riecht dann wahrscheinlich. Aber mit dem großen schwarzen Hund hatten wir eine gewisse Sicherheit auch gehabt.
Hatten Sie jemals das Gefühl, dass es unsicher ist?
Nein, eigentlich nicht. Also A, bin ich kein ängstlicher Mensch, so von der Natur aus her. Und eigentlich hatte ich keine Angst gehabt.
Aber Sie hatten schon eine Grenzerfahrung am Ende.
Oh ja, am Ende, also die letzte Etappe, wir sind 7 Tage wandert, 7 Tage nicht gewaschen und es war eben sehr anstrengend. Und gegen Ende war es dann wirklich so, der Weg wurde länger und länger und länger. Wir wollten dann auch Schluss machen. Wir hatten also einen Fahrer, der uns wieder abholen wollte am letzten Punkt. Und wir mussten uns dann trennen, weil der Fahrer war zu einer Zeit verabredet, sie wollte ihn erreichen. Und wir haben uns dann getrennt und sie hat mich dann im Wald, im wahrsten Sinne des Wortes, im Wald stehen lassen, also abgesprochen stehen lassen. Sie meinte, du bleibst auf dem Weg so lange, bis du nichts mehr sehen kannst. Und es wurde dann eben auch stockdunkel. Es war dann absolut dunkel. Ich habe dann aufgehört zu wandern, habe meine Sachen abgestellt und stand dann dort im Nieselregen und habe gewartet, weil sie mir versprochen hat, wiederzukommen.
Wie lang?
Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls lang. Es wurde um 21.30 Uhr dunkel und sie meinte, sie würde noch eine halbe Stunde brauchen, aber mitnichten. Also ich war ganz alleine. Irgendwann kam der Hund zurück, hat mich begrüßt und ich habe dann meinen Rucksack wieder ausgepackt, meinen Schlafsack, weil ich dachte, ich müsste übernachten. Wer weiß, was passiert ist. Und das war sehr, sehr unangenehm. Und irgendwann, nach langer, langer Zeit, 3 Stunden waren es letztendlich, kam sie da mit einer Taschenlampe und hat mich dann wieder gerettet und abgeholt.
Das war's jetzt mit der Wildnis oder nochmal los?
Nein, also jetzt geht's mir wieder gut. Ja, ich sehe gut aus, ich fühle mich wieder gut. Aber es ist eine Grenzerfahrung dahingehend.
Ja. Und dieser Heiko Höver, den wir da gerade gehört hat, hat uns vorher auch gesagt, er hört unglaublich gerne den Sonntagsspaziergang. Aber wer so spannend unterwegs ist, der muss ja fast gar nicht den Sonntagsspaziergang hören. Nein, wir freuen uns, dass Sie das genauso tun, wenn Sie mal selber nicht unterwegs sind. Meine Damen und Herren, die Nachrichten kommen. Wir wollen vorher Tofte hören, eine Band, über die wir sehr froh sind, dass sie hier bei uns ist. Tofte, jiddische traditionelle Folk-Musik. Hier geht es um einen Wanderprediger, der am Ende des Sabbat nach Musikern schickt und er freut sich, es kommen immer mehr, bis dann der, wie soll man sagen, der Schlagzeuger, der Paukenspieler kommt und dann sagt er, oh mein Kopf, Tofte.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, zweiter Teil. Heute live aus dem gläsernen Studio im Erdgeschoss unseres Kölner Funkhauses, denn heute feiert das Deutschlandradio 25-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Und Sie sind den ganzen Tag noch eingeladen, hier in Köln vorbeizukommen und uns bei der Arbeit zuzugucken oder noch viele andere spannende Dinge zu erleben. Heute stehen Sie nämlich als Hörerinnen und Hörer absolut im Mittelpunkt hier im Sonntagsspaziergang. Wir haben Sie gefragt nach Ihren ganz besonderen Reiseerlebnissen und Sie haben uns davon geschrieben und einige von Ihnen werden uns gleich noch hier live in der Sendung erzählen von Ihren Reisen, unter anderem mit dem Motorroller quer durch Europa, mit dem Bus bis nach in den Iran oder mit dem Stand-up-Paddleboard von Insel zu Insel auf den Bahamas. Das alles haben Sie erlebt und wir sind gespannt darauf, aber zuerst starten wir, Andreas Stopp, mit einer ganz besonderen Musik.
Ja, genau, Daniela Wiesler und das dürfen wir vielleicht in dieser besonderen Ausgabe des Sonntagsspaziergangs auch sagen. Viele Hörer melden sich, Hörerinnen und Hörer melden sich heute noch, wenn es um den Namen Daniela Wiesler geht. Sie haben ja eine Zeit lang in Japan verbracht, 2 Jahre, glaube ich, und hatten uns da sozusagen Monat für Monat in die Kultur ein wenig eingeführt. Und das scheint sehr stark gewirkt zu haben. Es gibt heute noch Menschen. Also wir sind irgendwie alle gemeinsam jung geblieben, obwohl 25 Jahre auch Sonntagsspaziergang ins Land gegangen sind. Ich hocke sozusagen ihm zu Füßen, denn er ist ein Experte, auf den wir auch im Sonntagsspaziergang nicht verzichten können. Tom Down, Sie haben ihn im ersten Teil der Sendung schon mal gehört mit seiner Harfe. Es ist eine irisch-keltische Harfe. Was, Tom, zeichnet dieses Instrument aus? Wie müssen wir es uns vorstellen?
Ja, es ist eine Harfe ohne Pedale. Also die Harfe, die man heute normalerweise kennt im großen Orchester, das ist die Konzertharfe mit Pedalen, die also ein Spiel in allen Tonarten ermöglicht, indem man mit den Pedalen die Tonhöhe verändern kann. Aber die Vorläufer dieser Konzertharfe, das sind verschiedene kleine Harfen gewesen, unter anderem die keltische Harfe, aber auch südamerikanische Harfen, Arpa Paraguaya oder die venezolanische Harfe oder die Harfen im Alpenraum. Es gibt also verschiedenste Vorläufer der Pedalharfen und die keltische Harfe ist eine dieser Typen.
Und sie scheint den Vorzug auch zu haben, dass man sie leichter transportieren kann. Also es ist kein Riesenmonstrum, was nicht mal in ein Kombi reingeht. Diese kann man ja fast unter den Arm nehmen.
Und das haben die Wanderharfen auch getan in früheren Jahrhunderten, also 18., 19. Jahrhundert noch. Goethe beschreibt noch, wie er, als er die Alpen überquerte, einen Wanderharfner traf, der eine Harfe im Ledersack trug und der von Dorf zu Dorf zog, als Bettelharfenist und Musik spielte. Also es war auch das Instrument der wandernden Musikanten.
Da sehen wir schon, das alles können wir von Tom Down lernen, der übrigens auch Dozent ist in Bezug auf alles, was mit Harfe zu tun hat. Lassen Sie ihn uns hören, eine Variation, Andina, traditionelle Musik aus Peru, Tom Down. Tom Down, live aus unserem gläsernen Studio im Rahmen des Tags der offenen Tür. Er spielt besonders gerne Melodien des Mittelalters, aber auch Kompositionen der Renaissance, der Barockzeit. Südamerika haben wir gerade gehört und Eigenkompositionen. Ich glaube, 9 CDs, Tom Daron, hast du schon rausgebracht. Und das will ich Ihnen auch sagen, wenn Sie mal fragen sollten, wo kommt denn all die Musik her, die wir normalerweise im Sonntagsspaziergang spielen, da ist er zum großen Teil mit dran schuld. Er macht diese Musikvorschläge, wenn wir ihm sagen, die und die Themen haben wir in der Sendung, dann schlägt er Musik vor. Gemeinsam mit unserer Kollegin Babette Michel, die beiden machen das wechselweise. Und ihm also haben sie zu verdanken, dass wir musikalisch gut begleitet werden.
Genau, und neben uns stehen jetzt schon zwei weitere Hörer, die uns erzählen werden, nämlich Fanny Bui und Ralf Binneberg aus Chemnitz. Sie sind dieses Jahr bis ans andere Ende der Welt geflogen, und zwar auf die Cookinseln im Südpazifik. Das ist so ein bisschen, Frau Bui, der Inbegriff von Südseetraum, oder?
Ja, eigentlich war es nicht mein Traum, sondern eher der von Ralf, meinem Partner. Der, ja, genau.
Dann fragen wir den mal direkt.
Ja, was soll ich sagen? Also ich habe mich viel mit Geschichte und Büchern beschäftigt und da kam immer das Thema Südsee auf und dachte, einmal im Leben musst du das sehen. Und da habe ich Fanny wirklich sehr lang gebettelt, dass wir mal hinfahren. Und diesen Monat haben wir, dieses Jahr haben wir beide mal 3 Wochen Urlaub bekommen und da haben wir das gemacht.
Und Frau Bui, Sie waren an einem ganz besonderen Tag aber da, dem 5.8., dem Nationalfeiertag. Was passiert da?
Ja, also eigentlich an dem 5.8. jetzt direkt ist nicht so viel passiert, aber an dem 5.8. haben die Cookinseln ihren Nationalfeiertag und die Woche drumherum, manche Inseln die Woche davor, manche Inseln die Woche danach, machen die eine Constitution Week, nennt sich das, also Verfassungswoche. Und die feiern die ganz groß. Da gibt es Wettbewerbe, wo zum Beispiel die Kirchenchöre der Dörfer gegeneinander antreten. Das heißt, die bekommen einen Psalm. Und zu diesem Psalm müssen die sich ein Lied ausdenken und die Lieder werden dann gespielt am Abend. Und da gibt es eine Jury von honorigen Leuten von der Insel, aus dem sozusagen dort, wo dieser Wettbewerb stattfindet. Und es gibt richtig Sponsoren, die werden dann auch ganz groß genannt. Gibt richtig Preise und da stürzen die sich richtig rein. Und da gibt es halt verschiedene Wettbewerbe, die Chöre und Drum Dance und verschiedene Lied- und Tanzwettbewerbe noch. Und das ist ganz beeindruckend, weil das ist also überhaupt nicht für die Touristen, sondern die machen das wirklich, um ihre eigene Kultur zu pflegen.
Und jetzt muss man sagen, Sie haben ja beide die Inseln ganz unterschiedlich wahrgenommen, denn Sie, Frau Bui, reisen als Blinde gemeinsam mit Herrn Binneberg, der sieht. Herr Binneberg, was sind die Bilder, die für Sie am eindrücklichsten jetzt noch im Kopf sind?
Also natürlich die Natur, also definitiv, das sind vulkanische Inseln und die Lagunen, also ich habe nie so ein Blau gesehen, zu jeder Tageszeit war das ein anderes Blau, aber was mich am meisten geprägt hat, war die unglaubliche Freundlichkeit der Menschen, also das habe ich war in sehr vielen Ländern, das habe ich nie irgendwo anders so erlebt.
Frau Bui, und Sie haben die Inseln dann mit ganz anderen Sinnen erlebt, wie nehmen Sie diese Welt auf, was haben Sie dann noch im Kopf?
Also das mit der Freundlichkeit muss ich bestätigen. Das war sehr schön. Man wird halt auch einfach ab und zu angesprochen, was für mich ja immer ganz gut ist, weil ich kann ja so schlecht zurücklächeln, wenn mich jemand anlächelt. Ich habe die Klänge der Musik natürlich im Ohr. Ich habe das Wellenrauschen im Ohr. Ich habe den Geschmack der exotischen Gerichte im Mund. Und da läuft mir gleich das Wasser wieder zusammen. Also das sind sehr eindrückliche Erinnerungen.
Sie hatten auch ein Lieblingsgericht, ne? Was war das?
Ja, das stimmt. Es gibt dort ein Gericht, das nennt sich Ikamata. Das besteht aus rohem Thunfisch und der wird angemacht mit Kokossahne und Limettensaft und verschiedenem Gemüse. Und wo immer ich konnte, musste ich das unbedingt immer wieder essen.
Wie wichtig ist, Sie haben es schon erwähnt, die Musik für Sie?
Sehr, 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 sehr. Also ich liebe Musik, ich mache in meiner Freizeit ab und zu selbst welche und Musik ist einfach eine Sprache, die international verbindet.
Und Sie haben vorher gesagt, es gäbe ein Gerücht, wenn Blinde Reiseberichte schreiben, dann geht es fast nur ums Essen. Stimmt das oder nicht?
Ja, das stimmt. Also das ist natürlich ein bisschen ein böser Scherz. Alle Blinden mögen mir das verzeihen. Aber es ist halt so, wir nehmen natürlich mit den anderen Sinnen, also mit den Ohren, mit den Händen und natürlich auch mit dem Geschmackssinn wahr. Das heißt, das, was wir an Essen erleben, erzählt natürlich sehr, sehr viel über die Kultur, in der wir sind.
Sie sagen, mit dem Tastsinn nehmen Sie auch viel wahr. Was sind die Dinge, die Ihnen noch so im Kopf sind, die Sie besonders getastet haben, wo Sie gemerkt haben, ich bin hier in einer anderen Welt?
Also wir hatten zum Beispiel eine einen Besuch eines historischen Maori-Dorfes und dort hatte ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, diese typische Kleidung anzufassen. Das heißt, die machen das ja quasi alles aus Kokos und haben aus diesen Kokosblättern sozusagen das, was wir als Baströckchen kennen und aus Kokosnussschalen quasi ja, BHs, kann man das so sagen? Also BHs gemacht und dann haben wir zum Beispiel immer Blumenkränze umgehangen bekommen. Sobald wir vom am Flughafen angekommen sind, hat man uns einen Blumenkranz umgehangen bekommen. Und dieses frische Gefühl auf der Haut, diese Blumen zu tragen, das war auch was ganz Besonderes. Das kannte ich noch überhaupt nicht. Das sind so ja nur einige von den Dingen, die mir in Erinnerung geblieben sind.
Und Sie haben auch eine Spange mit einer Blume im Haar, die Sie von dort mitgebracht haben. Und Sie haben was mitgebracht aus Holz, einen geschnitzten Gegenstand. Wer möchte erzählen? Die beiden schicken sich gegenseitig vor. Frau Bui, Sie sollen.
Eigentlich war das Ralfs Lieblingsmotiv. Deswegen sollte er erzählen. Also das ist Tangaroa, der Gott des Meeres und der Fruchtbarkeit, aus Brotfruchtbaum geschnitzt. Und dem sind wir dort immer wieder begegnet. Also einmal auf der kleinsten Insel, auf der wir waren, auf Atiu, haben wir in einem Haus gewohnt, der das sozusagen als Türsymbol hatte. Dann ist der auf den Münzen zu sehen und den gibt es überall eigentlich so als Statuen dort. Und ja, deswegen haben wir ihn heute mitgebracht.
Sehr schön. Und haben Sie schon einen Plan für die nächste Reise, Herr Binneberg?
Ja, also eigentlich muss ich erstmal arbeiten, aber ich denke, es zieht mich wieder nach Ostasien. Ich habe mein Herz eigentlich ein bisschen in Ostasien verloren. Korea, China, das sind so, wo ich mich sehr wohl fühle.
Da müssen Sie uns wieder erzählen. Fanny Wui und Ralf Binneberg waren auf den Cook Islands aus Chemnitz und jetzt sind Sie heute extra für uns hierher gekommen. Herzlichen Dank dafür.
Und wir müssen da noch mal erwähnen, meine Damen und Herren, die Sie diese besondere Ausgabe des Sonntagsspaziergangs zu Hause oder unterwegs hören, die Menschen, die Sie heute hier hören, das sind Hörerinnen und Hörer dieser Sendung, also keine professionellen Journalisten oder irgendwelche Menschen, die mit Tourismus zu tun haben, sondern es könnten auch Sie sein, die Sie uns zu Hause gerade hören. Und bei Fanny Bui habe ich mir gerade noch gesagt, sie hat uns zwar gesagt, sie kann nicht sehen, wenn sie jemand anlächelt auf Reisen, aber sie hat das Lächeln in der Stimme und das wirkt da mit Sicherheit genauso. Neben mir steht Klaus-Dieter Kurt und da geht manch einem, wenn wir jetzt erzählen, was der früher mal hatte, manchem das Herz auf. Sie hatten eine MZ. Jetzt müssen Sie mal erklären, ja, für die Jüngeren unter uns, was das überhaupt ist.
Das ist ein Zweitaktmotorrad aus der DDR und meine MZ war 150 Kubikzentimeter als Leistung und dann gab es noch die große MZ mit 250 Kubikzentimeter.
Sie hatten die kleine MZ, ja, da war man aber schon King, oder, wenn man sowas hatte?
Das Ding schnurrte und lief und hat Spaß gemacht, ja.
Was haben Sie denn mit Ihrer MZ gemacht? Müssen wir sagen, es ist ja 40 Jahre her, dass Sie mit diesem Gerät rumgedüst sind.
So ist das. Naja, die schönste und größte Sache war, dass ich dreimal mit dem kleinen Motorrad in Bulgarien war. Quer durch Europa durch und dann in Bulgarien im Gebirge am Schwarzen Meer, was dort alles zu sehen ist.
Das hat diese Maschine ohne weiteres verkraftet oder mussten Sie viel schrauben?
Nein, keine größeren Pannen gehabt, außer bei der dritten Reise. Da war auf der Rückfahrt dann ein Kolbenklemmer in Ungarn und da hat mich auch ein freundlicher Mensch aufgesammelt. Der hatte in seinem Garten alte Motorräder, alte Autos stehen zur Ersatzteilgewinnung und so hat er mir geholfen.
Herr Kurte, ich will Ihnen jetzt nicht die Tränen in die Augen treiben. Wissen Sie, was aus Ihrer guten MZ geworden ist oder haben Sie irgendwie vielleicht doch noch im Keller gerettet?
Nein, die ist nach der Wende, kurz nach der Wende, 89 oder 90, haben die für wenig Geld mir Studenten abgekauft mit dem Ziel, nach Ungarn zu fahren, Urlaub zu machen und die dann dort wieder zu verkaufen.
Aha. Naja, hat sich die MZ wenigstens wohlgefühlt, aber Sie wollten das auch machen. Ich sage dazu, Sie kommen aus Heidenau, bei Dresden ist das. Und Sie haben, das hatten Sie mir vorher erklärt, diese Reise, die Sie damals vor ein paar Jahrzehnten gemacht haben, die wollten Sie nochmal wiederholen. Aber nicht mit dem Motorrad, oder doch?
Nein, das hatte ich mir damals schon vorgenommen, wenn du mal alt bist, machst du die gleiche Reise nach Bulgarien zum Beispiel, mal mit einer Reisegruppe, um vieles erklärt zu bekommen. Das war der Grund und das habe ich vor 2 Jahren dann gemacht.
Da sind Sie dann also wieder nach Bulgarien gereist und wenn man Ihren Reisefahrplan da sieht, Siebenbürgen, Sie haben da auch einen besonderen Pass, glaube ich, über den Sie damals gefahren sind mit der MZ.
Das war in Rumänien, das war der Transfer-Garage-Pass. Mhm. Das war eigentlich auch zu DDR-Zeiten eins der Highlights, was man erfahren konnte, mit Auto oder mit Motorrad.
Welche Unterschiede haben Sie denn festgestellt zwischen damals und heute?
Na, in Bulgarien musste ich feststellen, im Gebirge, es sind wesentlich mehr Leute unterwegs als früher. Ich bin manchmal Tage oder stundenweise alleine im Gebirge unterwegs gewesen, wo jetzt dann viele, viele Reisegruppen unterwegs sind. Andere Sache in Bulgarien, in Sofia gab es ein Dimitrov-Museum, Mausoleum. Das habe ich mir damals auch mal angeguckt. Das haben sie weggebaggert, gibt es nicht mehr. Ist jetzt ein kleiner Park.
Aber wie war Ihr Grundgefühl, wenn Sie an Orten waren, an denen Sie vor 4 Jahrzehnten gewesen sind? Was haben Sie da gespürt, gedacht?
Ja, die Nachwendezeit ist dort auch angekommen. Und in Rumänien war mein Gefühl noch mehr angekommen, die Nachwendezeit, als wie in Bulgarien. In Bulgarien habe ich zum Beispiel aber auch vermisst die Eselkarren, die es früher gab. Ein Esel vorne dran, ein Wagen hinterher. Die gibt es so gut wie, oder die gibt es gar nicht mehr. Wenn es noch sowas gibt, dann ist es mit einem Pferd vorne dran.
Nochmal gerade zurück zu der Reise damals mit Ihrer MZ. Sie hatten da sogenannte Mutti-Hefte und das müssen Sie uns ganz kurz erklären, was da so ein sogenanntes Mutti-Heft ist. Und Sie haben es, glaube ich, auch mitgebracht und er greift in seinen Rucksack und während er in die Tiefen seines Rucksacks greift und wahrscheinlich die Mutti-Hefte da herauszieht, kann ich schon mal dazu sagen, das ist ja immer beim Motorradreisen so ein Problem. Ist ja nicht wie im Auto, wo man was auf dem Sitz liegen haben kann oder wo man ein Navi hat, was einem da zeigt, sondern man muss ganz andere Mechanismen sozusagen haben, um sich zu orientieren. Und da hat er sich beholfen, glaube ich, indem er sich Zettel auch auf den Tank geklebt hat. Und ich könnte hier noch ewig weiterreden, bis er seine Mutti-Hefte da gefunden hat im Rucksack. Aber Sie können uns ja auch, Herr Kurt, aha, da hat er sie. Toll, in Blau, DIN A4.
Das ist kein Mutti-Heft. Die Mutti-Hefte waren so Postkartengröße. Da wurden in der Schule damals so Aufgaben reingeschrieben, Hausaufgaben und sowas. Und die hatte ich mitgenommen und für jeden Tag praktisch mir da reingeschrieben bei jeder Reise. Was ich gemacht habe, wie viele Kilometer, wie viele Stunden, was ich ausgegeben habe. Und das ist hier die Reinschrift von der ersten Reise. 4200 Kilometer hin und zurück.
Mit der MZTS 150 nach Bulgarien und zurück. Wahnsinn.
Ja. Da habe ich dann für jeden Tag einen Bericht mit einer kleinen Skizze, wie weit ich gefahren bin. Sauber. Und dann auch Streckenlänge und Fahrzeit.
Meine Damen und Herren, er lässt Sie bestimmt, wenn Sie das Privileg genießen, heute hier im gläsernen Studio im Deutschlandfunk in unserem Funkhaus zu sein, lässt er Sie bestimmt gleich reingucken. Ja. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben. Hatten Sie Motorradstiefel damals? Gab es das?
Na, es waren Winterstiefel, so normale Winterstiefel, wie man sie heutzutage hat.
Sie wissen jetzt nicht, warum ich Sie das frage. Das, was wir jetzt hören, den Musiktitel von der Gruppe Tofte, der heißt Die Stiefelchen. Und da geht es darum, dass jemand alles verkaufen würde, um mit seiner großen Liebe zusammen zu sein und durch die Welt zu ziehen. Und da heißt es wörtlich im Text, verkaufen würde ich meine Stiefel und mit der Droschke fahren, um mit dir zusammen zu sein. Ich ohne dich, du ohne mich, das ist wie eine Klinke ohne Tür. Tofte.
Thank you.
Wunderbar. Wir wollten noch ein wenig weiter träumen. Es war schade, dass das Stück schon zu Ende war. Tobias Gubsch ist bei mir, den haben Sie gerade an der Klarinette gehört. Anna Neubart sagen wir dazu, Nathalie Litzner, die beiden spielen Geige. Sie, wie gesagt, die Klarinette. Leonard Spieß ist dabei, Gitarre. Und Silas Eifler, Kontrabass. Tofte, woher kommt der Name?
Erstmal, ich heiße Gubesch mit Nachnamen, mit einem E.
Sorry.
Macht nichts. Ja, der Name kommt eigentlich aus dem Hebräischen, denn Klezmer ist ja jüdische Musik, Volksmusik. Und er kommt von dem Wort Tov, das bedeutet gut.
Mhm. Ah, Mazel Tov.
Genau, man kennt das in Berlin unter Dufte, Töfte. Das haben wir uns zu eigen gemacht.
Was ist Ihr Repertoire? Das war ja ein sehr besinnliches Stück. Wie würden Sie das eingrenzen, die Art Musik, die Sie spielen?
Ja, also wir haben uns am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, erstmal so auf Klezmer und traditionelle Stücke beschränkt und sind in den Jahren immer offener geworden, haben uns verbreitert sozusagen. Wir haben noch Tango mit dazu genommen. Mittlerweile machen wir Gypsy Swing noch und diese ganzen Einflüsse verbinden sich dann in unseren eigenen Stücken, die wir selber komponieren und ja.
Und es ist eine ziemliche Vielfalt, also nicht nur eben die Liebesmelodien, tragische Schicksale, von denen Sie singen und spielen, auch ganz verrückte Tanzrhythmen, die Sie da drin haben. Trifft es eigentlich zu, Sie haben mal auf einer Hochzeit gespielt in der Synagoge, in der Kölner Synagoge?
Ja, das ist richtig. Das ist eine ganz lustige Geschichte, denn wir haben uns 2012, war das, glaube ich, zusammengefunden, um Straßenmusik zu machen, aus Langeweile eigentlich, weil im Studium, also es waren Semesterferien und wir hatten nichts zu tun und die erste Reaktion auf unser Musizieren war, dass uns jemand angesprochen hat, eine Frau, ob wir nicht auf einer Hochzeit in der Synagoge spielen könnten. Und das hat uns natürlich sehr bestärkt und das haben wir gerne gemacht.
Und jetzt spielen Sie im Deutschlandfunk. Vielen Dank, wir hören Sie gleich nochmal, Tobias von der Gruppe Tofte.
Und tatsächlich habe ich in meiner Kindheit auch immer Tofte gesagt oder Töfte gesagt. Und es ist jetzt nicht total unmodern, wenn ich das heute noch sage, habe ich gerade verstanden. Das sagt man heute wieder in Berlin. Super, bin ich wieder voll in der Zeit. Neben uns stehen jetzt Vera Rupp und Stefan Born aus Obermörlen in Hessen. Und die Reise, von der Sie erzählen, ist schon ein bisschen her, 10 Jahre. Sie sind vom Dorf Obermörlen in Hessen in den Iran gereist. Und zwar mit dem Bus, beziehungsweise mit ganz vielen verschiedenen Bussen, denn Sie sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Wir sind auf unseren Reisen früher immer schon viel mit Bussen gefahren, sei es Nepal, Türkei oder Marokko, und kamen irgendwann auf die Idee, warum nicht gleich von der Haustür aus mit dem öffentlichen Personennahverkehr irgendwo hinreisen.
Und dann sind Sie in Obermörlen in die 3 gestiegen und haben gesagt, einmal Iran.
Wir sind in die 35 gestiegen, haben tatsächlich gesagt, Isfahan. Ich habe bisher nur groß geguckt, aber nicht allzu lange. Und dann sind wir bis in unsere nächste Stadt, Bad Nauheim, 4 Kilometer mit dem Bus gefahren, dann mit dem Zug nach Frankfurt. Und von da dann mit dem Fernbus bis Sofia. Wir haben uns vorher überlegt, wo kennen wir Leute? Vera hat eine Freundin in Sofia. In Isfahan wohnen die Eltern von guten Freunden von uns, Iranern. Und haben uns dann gesagt, da fahren wir hin, das ist unser Endziel. Und die Tour ist egal, die planen wir unterwegs.
Wie lange sind Sie unterwegs gewesen?
Wir sind 3,5 Wochen unterwegs gewesen. Wir haben natürlich immer auch so Stationen gemacht, mal 1-2 Tage wo geblieben. Und haben natürlich dann unterwegs, also wir sind über den ganzen Balkan bis nach Istanbul und sind da geblieben. Und dann die Schwarzmeerküste entlang, denn die kannten wir noch nicht, denn die Türkei kannten wir schon relativ gut, weil der kürzeste Weg ist eigentlich quer durch die Türkei an die iranische Grenze nach Doğubeyazıt, das ist am Ararat, sondern die Schwarzmeerküste entlang Richtung Rize, das ist auch so an der georgischen Grenze ins Teeanbaugebiet. Und von dort eben nach Süden, nach Doğubeyazıt, ne? Nach Erzurum und dann an den Ararat.
Wie haben die Menschen auf Sie reagiert? Ich kann mir vorstellen, es gibt ja nicht so, oder gab auch damals vor allem nicht so viele Menschen, die mit dem Bus quer durch den Iran fahren. Es gab großen Bahnhof für Sie, habe ich gehört. Ne? Einmal kam der Bürgermeister.
Ja, das war dann in der Türkei. Denn wir haben uns dann eben so die Gegend angeguckt. Wir haben auch dann so ein kleines Dolmusch gefragt. Das ist so ein kleines Buschen. Ja, wir würden gern dahin. Das ist so ein Dorf im Gebirge, wo man eben so wirklich wunderschön die Landschaft sieht, diese Teeplantagen. Und sind da rum, haben uns das angeguckt. Und auf einmal kam dann irgendwie ein Polizeiauto. Und ich dachte, oh je, jetzt haben wir irgendwas falsch gemacht. Und dann war das der Bürgermeister und der Polizeimensch und die haben uns dann Prospekte gebracht in Englisch, weil sie sich gefreut haben, dass eben auch mal jemand dort war. Und auf der Busfahrt, auf den Busfahrten natürlich, wir haben also so außerhalb von Istanbul bis nach Tebris ungefähr 10 Touristen getroffen insgesamt. Und meistens waren wir eben die einzigen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Ausländer oder Touristen in den Bussen. Und natürlich sind die Leute da auch sehr, sehr neugierig, wir auch. Und ja, zum Beispiel im Iran, da wird dann geguckt, wer spricht Englisch, dann wird dann umgesetzt, bis dann jemand neben uns sitzt und dann sagen die Leute, ja, frag doch mal das und das oder wir hätten gern das und das gewusst. Und ja, das war schon spannend.
Das heißt, man kommt den Menschen auch viel, viel näher, ne? Wahrscheinlich, wenn man im Bus stundenlang zusammensitzt.
Das war in jedem Bus, also in jedem Bus saß plötzlich neben irgendjemand neben Vera, sie spricht besser Englisch, ich konnte durchs Fenster sehen. Und Vera wurde dann 3-4 Stunden interviewt und musste zu allen Fragen Auskunft geben. Vor allem, wie denken die Menschen in Deutschland über das jeweilige Land? Das war mal die erste Frage. Und was denken wir, warum sind wir da und überhaupt, warum fahren wir mit dem Bus? Das war für alle befremdlich, dass Deutsche mit dem Bus fahren, statt zu fliegen.
Das fragen wir uns ja auch heute, deswegen erzählen Sie uns davon. Der Grenzübergang von der Türkei in den Iran, das war dann nochmal aufregend, ne? Wer möchte erzählen?
Da, die Straßen enden 1 Kilometer vor dem Grenzübergang in Duyubeyazid. Das sind 10 Kilometer bis zur Grenze, 1 Kilometer vorher enden die Straßen. Dann gibt es einen stacheldrahtgezäunten Korridor, 1 Kilometer, den läuft man. Den sind wir mit Koffer gelaufen. Wäre einen langen schwarzen Mantel, den sie extra für die Reise angeschafft hatte. Das war der längste schwarze Mantel, der überhaupt in der Region unterwegs war, im ganzen Iran. In der Türkei habe ich so einen langen schwarzen Mantel nicht mehr gesehen. Und dann kamen wir in der Grenzstation an und hatten uns auf viele Stunden vorbereitet, hatten uns fast einen Tag dafür eingeräumt, den wir für den Grenzübertritt brauchten, weil schon die Erlangung des Visums sehr aufwendig war. Vera war ohne Kopftuch im Konsulat erschienen und das war das aus. Das musste ich dann besorgen. Wir haben unsere Papiere dem Grenzbeamten vorgelegt und der hat nur erstaunt geguckt, kurz an Kollegen zugerufen, auf unsere Papiere gezeigt und dann wurden wir durchgewunken und standen plötzlich völlig verdattert im Iran.
Und was da dann noch passiert ist, müssen Sie uns ein anderes Mal erzählen. Wir müssen jetzt schon wieder weiter im Programm. Ganz kurz noch, haben Sie so eine ähnliche Reise nochmal vor jetzt zu machen mit dem Bus oder mit irgendeiner anderen abenteuerlichen Reise? Was ist Ihre nächste Reiseplanung?
Ja, wir sind früher sehr viel in Marokko gewesen und dann könnten wir uns schon vorstellen, dass wir aus Obermölln mit dem ÖPNV auch mal dann so in Richtung Casablanca unterwegs sind.
Kennen Sie eigentlich das Gefühl, Heimweh nach Obermörlen zu haben?
Das hatten wir unterwegs auch mal, ja. Speziell als ich mehrere Tage krank da niederlag. Ich hatte mal wieder Fleischesgelüsten nachgegeben, die ich inzwischen nicht mehr habe. Und das hat mich gleich 6 Tage zurückgeworfen. Die habe ich mehr oder weniger liegend verbracht und hatte dann schon ein bisschen Heimweh.
Da sehnt man sich dann nach zu Hause und nach dem Bett und dass sich einer um einen kümmert. Ich sage Ihnen das deswegen, weil übrigens unsere Kollegin Susan Zare, die deutsche Iranerin ist, die hat gerade die Ohren ganz besonders geschwitzt. Sie hat mit Teresa Bohrer zusammen diese Sendung, die Sie gerade hören, vorbereitet. Dieser iranische Moment, der für uns dann immer wieder interessant ist. Nebenbei noch gesagt, eine absolut ökologische Art und Weise zu reisen, sehr beispielhaft und zur Nachahmung empfohlen. Jetzt nochmal zurück zu Heimweh und Fernweh. Um genau dieses Paradox geht es jetzt, dass wir wahrscheinlich alle, wenn wir auf Reisen sind, beides in uns fühlen. Einmal dieser Drang hinaus, aber dann auch wieder, zu Hause ist doch schön, vielleicht sogar am schönsten. Also dieses zu verbinden, dieser Drang zu wandern und andererseits das Verhaftetsein in der eigenen Tradition und des Ortes, wo man herkommt. Antigua mit dem Titel Wanderlust.
Bin noch völlig in Gedanken, kann nichts mehr hören und sagen, mich packt die Fantasie. Die Sehnsucht zieht mich immer weiter ins bunte Land der Träume. Ich hab mich voll verliebt in diesen schönen Ort am Horizont. Er hat mich voll und ganz umgarnt, kann mich kaum halten, ich bin verrückt vor Wanderlust. Farben, so viele wunderbare Farben, die trägt die Welt sich umher, fühl mich geborgen und frei in ihr. Ich will mich in ihr verlieren, denn sie ist mein Lebenselixier. tausendmal rückwärts. Nicht ein Mensch kann mich halten, der Wind hält meine Hand. Doch manchmal werd ich davon müde. Ich wünscht, ich wär zu Hause, will unbedingt zurück zu diesem einen Ort am Horizont. Er hat mich voll und ganz umgarnt, kann ich kaum halten, ich will zu meinem Herzensort. Sehnsucht, wie schmerzt mein Herz, mit voller Sehnsucht nach diesem einen Lieblingsort. Doch dort zu bleiben fällt schwer, in mir hör ich mein Herz pulsieren. Die Welt ist mein Lebenselixier.
Antigua, ich überlege gerade, ob wir diesen Titel Wanderlust zum Titel unserer Sendung Sonntagsspaziergang machen sollten. Ja, können wir jeden Sonntag spielen, weil er verkörpert sehr viel dessen, was wir eben auch machen wollen in dieser Radiosendung. Bei mir sind Martin und Kathi Osterloh, die kommen aus Oldenburg. Aus Braunschweig. Wie komme ich denn auf Oldenburg oder so? Sie waren aber sicherlich schon mal in Oldenburg. Auch nicht. Wir waren schon mal in Oldenburg. Gut, einigen wir uns darauf. Sie waren schon mal in Oldenburg, kommen aber aus Braunschweig. Was aber der Punkt ist, Daniela Wieser, und ich frage mich, wieso ich die Gespräche habe, die irgendwie mit Motoren zu tun haben. Gerade hatten wir die MZ.
Totaler Zufall.
Denn hier geht es jetzt um Motorroller, um legendäre Vespas. Ich weiß gar nicht, ob das der Plural ist, die Vespen oder die Vespas, also dieser italienische Motorroller, mit dem Sie was gemacht haben.
Ja, wir waren mit unseren Vespa-Motorrollern seit 2014 fünfmal im Urlaub gewesen in verschiedenen Orten, in England, in Frankreich, in Ungarn, in Polen. Das stellt sich dann so dar, dass wir unsere Roller, meine Frau fährt eine 250er, eine 200er und ich eine 150er, die haben also nicht allzu viel PS unter der Haube. Die werden bepackt mit Zelt und Schlafsack und Kocher und alles, was dazugehört, allem, was dazugehört. Und die Route wird vorher in etwa ausbaldowert. Der erste Campingplatz steht meist fest. Dann geht's los. Alle paar Tage woanders. Das ist so unsere Art zu reisen. Das ist eine Form von Unabhängigkeit. Ich glaube, der erste Interviewpartner, der sagte das auch, das ist das, was reizt an dieser Art, Urlaub zu machen. Dass man einfach unterwegs ist, unabhängig, man kann halt machen, wo man will. Man kann weiterfahren nach einem Tag oder nach drei Tagen oder wie auch immer.
Man muss keinen Parkplatz suchen. Unglaublich.
Man muss keinen Parkplatz suchen, man muss ab und zu mal Richtung Himmel gucken, was das Wetter macht. Das kann nämlich ein bisschen unangenehm werden, aber in der Regel hatten wir Glück, wenn es mal geregnet hat, dann war das Zelt aufgebaut und wir konnten da unterkommen. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt das große Abenteuer gesucht haben, als meine Frau sich beworben hat. Hier für diese Sendung, da habe ich sie gefragt, was soll das? Wir setzen uns auf unsere Roller und fahren in Urlaub. Wen interessiert das? Ne? Und offensichtlich scheint es doch interessant zu sein.
Was ist das, Kathi Osterloh, was Sie daran interessiert oder packt? Man könnte ja sagen, dass es ganz nett wäre, ein Dach auch über dem Kopf zu haben. Was reizt Sie am Rollerfahren?
Also das Schöne ist erstmal, wenn wir auf den Rollern sitzen, 3 Kilometer gefahren sind, aus der Stadt raus sind, man ist in einer anderen Welt, man ist weg vom Stress. Wie gesagt, wir müssen keinen Parkplatz suchen, wir haben keine Staus. Ganz andere Sachen sind plötzlich wichtig. Also wo ist die nächste Tankstelle? Reicht der Sprit bis zur nächsten Tankstelle? Finden wir einen Campingplatz? Und ganz viele andere Sachen, die im tagtäglichen Leben wichtig sind, spielen plötzlich überhaupt keine Rolle.
Aber Sie müssen sich ja, wie man so sagt, den Verkehrsraum teilen, mit Sattelschleppern, mit SUVs, mit Familienkutschen. Fühlt man sich da nicht ein bisschen unsicher dann manchmal auf dem kleinen Zweirad Vespa?
Ja, also Autobahnen meiden wir, wenn es manchmal nicht anders geht bei einer Stadtumführung, dann fahren wir mal kurze Zeit. Ansonsten suchen wir uns kleine Straßen, Landstraßen abseits der großen Verkehrsflüsse.
Mhm. Man muss dazu sagen, wenn wir in Deutschland auf Landstraßen, auch auf Bundesstraßen unterwegs sind, das waren so meine ersten Bedenken, bevor wir uns auf diese Dinger draufgesetzt haben, wir sind ein Verkehrshindernis. Aber wir sind kein Verkehrshindernis, weil wir fahren mit 70, 75 km/h etwa. Und das ist in Deutschland mehr als angemessen, weil irgendwo hat man wieder ein LKW vor der Nase. Und da kommen auch die Autos nicht vorbei. Insofern sind wir kein Verkehrshindernis. Und in Frankreich zum Beispiel, Frankreich ist nun etwas dünner besiedelt als Deutschland, da hat man dann doch Raum auf den roten oder auf den gelben Straßen. Das geht schon gut.
Das war ja ein Traum von Ihnen, wenn ich richtig informiert bin, dass Sie mit Ihren Rollern bis ans große Meer, bis an den Atlantik fahren wollten. Haben Sie es geschafft?
Ja, genau. Also nicht beim ersten Anlauf. 2016 haben wir eine Frankreich-Tour gemacht. Da sind wir bis zur Loire gekommen, im Bereich der Schlösser. Und ja, hatten dann aber ein bisschen Bedenken, dass wir doch umkehren sollten, weil wir doch einige Tage brauchen, um dann so aus dem, ich sag mal, mittleren Westen von Frankreich wieder bis nach Hause zu kommen. Später haben wir auf der Reise festgestellt, Mensch, wir hätten doch weiterfahren können. Wir hatten noch so viel Zeit. Wir sind dann in Deutschland ein bisschen hin und her getingelt. Und das ist bei uns im Hinterkopf geblieben. Und letztes Jahr haben wir dann nochmal Frankreich bereist und sind aber da dann gleich sozusagen über die Nordroute, über Niederlande und Belgien, dann gleich an der Nordseeküste und weiter an der Kanalküste gefahren, haben die, die Bretagne dann aber ein bisschen an der Seite gelassen und irgendwann waren wir tatsächlich am Atlantik und stolz wie Bolle.
Erhebendes Gefühl, ein ja, erhebendes Gefühl toll. Wahrscheinlich. Ich sage noch dazu, die beiden sind bzw. waren pensioniert, Kriminalbeamte. Also das Reisen macht vor...
Ich bin pensioniert. Also
ja, ich darf noch ein bisschen, ja.
Sie müssen noch ein bisschen das Familieneinkommen ja. Aufbessern. Auch weil Sie zwei Söhne haben, fahren die auch schon mal gerne Vespa?
Ja, also wir haben noch eine dritte Vespa, das ist eine 80er. Die fährt unser kleiner Sohn, der ist 22, das heißt, die gehört eigentlich uns. Er hat sie uns mal irgendwann
abspenstig gemacht.
Ja, ansonsten stammen wir eigentlich mehr aus dem Motorradfahrerlager. Wir haben unser Motorrad damals verkauft, als die Kinder dann geboren waren, das stand nur noch rum. Und haben 2010 dann angefangen, wieder das Rollerfahren zu entdecken, das Fahrradfahren. Allerdings mit moderneren Vespen, mit Scootern, mit Viertaktmotor, mehr PS und so weiter. Das hat dann aber weniger Spaß gemacht. Bei der ersten Reise sind unsere beiden Söhne noch mitgekommen, auch mit Zelt und allem drum und dran. Bis an die Adria ging es damals über die Alpen. Bei der zweiten Reise hat uns dann einer der Roller verlassen und wir haben gemerkt, da ist doch ein bisschen viel Technik dran, die man nicht selbst reparieren kann unter keinen Umständen unterwegs. Wir mussten tagelang auf ein Ersatzteil warten und deswegen sind wir dann 2013 auf die Idee gekommen, uns diese doch einfacher gestrickten Zweitaktwesten zu kaufen, wie man sie so kennt. Ja.
Und mit denen sozusagen, nicht mit denen physisch, aber aufgrund dieser Erlebnisse mit diesen Wespen, Plural, sind Sie heute hier. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind aus Braunschweig und wir wünschen Ihnen viel, viel Spaß weiter mit Ihren Gefährten. Tofte singt uns September, beziehungsweise spielt uns, bin gar nicht so richtig informiert. Da geht es um, ja, um genau die Zeit, in der wir jetzt sind, um das Gefühl dieser langsam einsetzenden Spätsommer-Melancholie. Die Mauersegler machen sich auf den Weg oder sind schon Richtung Afrika entfleucht. Ganz ohne Vespa, die machen das mit Flügeln. Tofte, September. Thank you.
Tofte mit September. Vielen, vielen Dank dafür. Unser nächster Gast hört den Sonntagsspaziergang schon, sagt er zumindest, seit unglaublichen 20 Jahren. Willkommen, Hartmut Scholl aus Oberhausen.
Ja, schön hier zu sein. Wie ich auch geschrieben hatte, normalerweise bügele ich jetzt die Hemden. So musste ich gestern am Samstag dieses Hemd bügeln. Und das mache ich schon all die Jahre tatsächlich. Und finde es total schön, hier zu sein, so kurzfristig. Prima.
Das heißt, Sie sitzen da oder stehen da 11.30 Uhr mit Bügelbrett und heißem Bügeleisen.
Genau, und ich bin auch nicht jemand, der sich über Brunch-Einladungen freut, weil das diesen Rhythmus durcheinander bringen würde. Aber genau, ich habe mich gefreut, hier eingeladen zu sein.
Haben Sie mal gerechnet, wie viele Sonntagsspaziergangshemden Sie gebügelt haben schon?
Obwohl Unternehmer bin ich eigentlich kein Mensch der Zahlen, aber ich habe es mal überschlagen. Ich glaube, 4.500 könnte ich meine Hand für ins Feuer legen. Cool, ne? Ist schon echt schön, so Routinen zu haben. Sie haben es vorhin schon gesagt auch.
Und da mussten Sie heute gestern vorbügeln. Das ist prima. Das eine Hemd haben Sie geschafft. Haben Sie dann beim Bügeln, sind Sie beim Bügeln auch auf die Idee gekommen, auf diese wirklich wilde Idee, die war jetzt in Ostern, war Ihre Reise, in die Karibik zu fahren oder zu fliegen, auf die Bahamas zu reisen, zu den Exuma Keys, eine Inselgruppe mit 360 Inseln, die früher auch vielen Piraten, habe ich gelesen, als Versteck gedient hat. War das eine Bügelidee?
Das war sicher inspiriert, auch durch Bügelzeit und Weihnachtszeit, wo ich nachdachte, was Spannendes 2019 bringen könnte. Ja, und dann bin ich auf ein Buch aufmerksam geworden, wo ein kanufahrendes Pärchen in den 90ern mit Kanu und Zelt um die Welt geschrieben hat und habe dann aus dem Antiquariat mir die Bücher besorgt und Motive abgewogen und so fiel es auf die Exumas mit diesen 365 Inseln und zu den Bahamas gehörend und die Inseln nicht so weit voneinander entfernt, habe ich gedacht, mein aufblasbares Stand-Up-Board wird da vielleicht gut geeignet sein.
Das heißt, Sie haben noch nicht mal das Kanu genommen, sondern das aufblasbare Stand-Up-Paddleboard und was hatten Sie noch dabei?
Ja, tatsächlich alles, was wirklich wichtig und auch verantwortungsvoll ist, war im normalen Gepäck ein Koffer, Rucksack ins, mit aufblasbaren Board, Pumpe und den notwendigen Zelt, den Dingen ein Handgepäck, da waren 7 Kilo Lebensmittel, weil die meisten Inseln sind unbewohnt, mit dabei, also alles und ich war auch für den Notfall gerüstet, da war so eine Seewasserkonvertierungspumpe, die mir Süßwasser generiert hätte, dabei, also alles, was nötig war und meine Ukulele zum Verscheuchen der Hunde.
Das heißt ganz kurz noch, Sie sind von Insel zu Insel, gab es keine Strömung? Was war das Wildeste, was Sie erlebt haben?
Ja, und das war der kleine Denkfehler. Bis dahin hatte ich Touren hier in Europa auf Flüssen gemacht, auf dem Meer nah beieinander, dachte ich, das funktioniert. Aber es war die Strömung immer dann, wenn die Inseln sehr eng beieinander waren. Und das war dann auch wirklich abenteuerlich. Also viele tolle Naturerlebnisse, Begegnung mit Menschen, wenn man sich dann so gegenübersteht, der eine auf der Yacht, ich auf meinem Board, ne? Oder der Copperfield-Insel mit Menschen. Ja, das schon scheint sehr schöne Erlebnisse gewesen.
Ich glaube, Daniela Wiesler, wir müssen das in Zukunft öfter machen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer mehr zu Wort kommen lassen. Er muss wieder zurück, nächsten Sonntag muss er wieder bügeln. Da gibt es dann natürlich den nächsten Sonntagsspaziergang, der wieder ganz normal aus dem Studio kommt. Unsere Sendung neigt sich dem Ende entgegen. Wir hätten gerne Sie alle noch mehr zu Wort kommen lassen. Danke für alle, die mitgemacht haben, die ihre Reiseerlebnisse eingereicht haben. Und weil es heute eine besondere Sendung ist, ein besonderer Dank an all meine Kolleginnen und Kollegen, die diese Sendung teilweise mit akrobatischen Klettern die Mikros hin und her wechselnd möglich gemacht haben. Anja Kempkes mit ihrem Team, Carsten Besser, Nils Heider, Marcel Mosel, Maurice Böhle und Katharina Völker. Und die Sendung stammt von Theresa Bohrer und Susan Zahre. Wir machen uns um die Zukunft der nächsten 25 Jahren überhaupt keine Sorgen. Solange es Kolleginnen gibt wie diese beiden, müssen wir uns gar keine Sorgen zu machen, dass diese Sendung noch ein Vierteljahrhundert locker schafft. Auch ohne uns, Daniela Wiesler, obwohl ich jedes Mal froh sind, wenn wir zusammen moderieren können.
Genau, Andreas Stopp. Und ein letztes Zitat, nämlich von Herrn Scholl, habe ich noch von seiner Homepage. Wer im Ruhrgebiet geboren ist, hat die Fähigkeit, Schönheit zu finden, wo andere nicht mal suchen würden. Das fand ich sehr schön. Wir finden sie auch im Ruhrgebiet und überall auf der Welt.
Absolut. Und jetzt geht es noch ein wenig um das Schwelgen im Hier und Jetzt. Das wünschen wir beide Ihnen heute zum Sonntag. Das Spüren der Natur um Sie herum, das Ausgelassensein, das Barfußlaufen im Regen und das sich freuen auf Sonne, Sand und Meer und Berge. Ein letztes Mal Antigua. Schönen Sonntagnachmittag Ihnen zu Hause und hier im gläsernen Studio im Deutschlandfunk.
Blauer Himmel, weißer Sand, die Palmen grün, Düfte fremd und doch vertraut, unsagbar schön, Vögel singen mit dem Meer.